Liebe Gemeinde, schön, dass ihr euch dazugeschaltet habt zu diesem etwas anderen Gottesdienst. Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Marcel und Marcel arbeiten hier an unserem Gottesdienst oder bereiten alles vor, und wir hoffen, dass wir auch für euch ein bisschen so ein Gefühl von normalem Gottesdienst mitgeben können. Ich begrüße euch hiermit ganz herzlich und möchte gleich am Anfang beten. Jesus, hab du herzlich Dank für diese Möglichkeit, auch trotz Schwierigkeiten einfach sich zu versammeln und verboten, auf diesem Wege ein Stück weit eine Gemeinschaft zu erleben, wie wir es bisher nicht kannten. Öffne einfach unsere Augen und lass uns sehen, welche Möglichkeiten da drin liegen. Hilf uns, aus dieser Krise etwas Besonderes zu machen, zu deiner Ehre. Segne bitte alle, die diese Nachricht hören. Und wir bitten dich insbesondere auch für die, die jetzt schon wissen, dass sie infiziert sind, die auch unter Symptomen, schweren Symptomen leiden, dass sie von dir getröstet werden und berührt werden, weil du deine heilenden Hände auf sie legst. Amen.
Wie lang muss ich laufen auf diese
Wir haben ein leicht abgespecktes Programm für euch vorbereitet. Und zwar kommen jetzt schon die Geburtstage. Ich möchte alle, die Geburtstag hatten in der vergangenen Woche, mit einem besonderen Vers grüßen. Der steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Er hat das Potenzial, euch durch die gesamte Corona-Krise hindurchzutragen. Und zwar heißt es dort: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, möget ihr auch in eurem kleinen Kreis jetzt, wahrscheinlich dann im engeren Familienkreis, eine gesegnete Feier haben oder die das schon hatten. Wir grüßen euch nachträglich und wünschen euch alles Gute für euer neues Lebensjahr. Für die kommende Woche gibt es nicht sehr viel anzusagen und doch, wir versuchen ja so gut es geht eben auch die digitalen technischen Möglichkeiten zu nutzen. Deshalb werden wir am Mittwochabend um 7:30, also zu gewohnter Zeit, werden wir uns per Skype zuschalten zu einem ja auch gemeinsamen Hauskreisabend, was ja auch zutrifft, da wir uns in Häusern treffen. Und wir bitten jeden auch, sich darum zu kümmern, dass er auf seinem Rechner Skype installiert hat und dass er weiß, wie das geht und funktioniert, dass also Video und Ton funktionieren. Und wer da noch Hilfe braucht, Eduard Kemmling oder auch Marcel Abel sind bereit, euch da zu beraten und zu helfen. Wir werden also ein Skype-Meeting haben, wenn man so will. Und Lothar hat sich schon oder wird sich noch vorbereiten mit einer Andacht. Und wir werden uns auf diese Weise dann wiedersehen. Bitte schaltet euch dazu, haltet euch diesen Termin frei.
Ihm ein neues Lied, der uns aus aller Not in seine Liebe rief. Freut euch, ich komm mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit. Ich komm. Mit ihm gehen. Freut euch, ich komm.
Liebe Gemeinde, in Zeiten von Krisen, da ist man immer so ein bisschen unsicher. Da möchte man sich irgendwie an irgendwas festhalten. Und wir wissen natürlich, dass wir uns an Gottes Wort festhalten dürfen. Und das Wort Gottes ist aber sehr breit gestreut. Und für mich gilt in solchen Zeiten immer wieder mal ein Blick in die Offenbarung. Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Buch, weil ich dadurch zum Glauben gekommen bin. Und mich hat damals so fasziniert, obwohl ich noch kein Christ war, wie genau sich Gott auf bestimmte Dinge festgelegt hat. Denn es war ja klar, wenn diese Dinge nicht eintreffen würden, dann wäre ja bewiesen, dass die Bibel nur ein Märchenbuch ist. Aber wenn sie dann eintreffen, wäre ein ganz klarer Beweis erbracht, dass Gott existiert, weil nur er natürlich die Zukunft vorhersagen kann. Deshalb habe ich mir einfach mal einen Blick in das 5. und 6. Kapitel gegönnt und bin auf ein paar interessante Worte und Bilder gestoßen, die dort gebraucht werden. Es geht ja im Kapitel 5 um das Buch mit den 7 Siegeln. Und wenn für viele schon die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln ist, wie viel mehr dann dieses Buch? Und es gibt dann auch so ein Problem, dass niemand im Himmel gefunden wurde, der würdig war, dieses Buch zu öffnen. Und der Schreiber der Offenbarung, der Johannes, der schreibt, dass er weinte, weil niemand für würdig befunden wurde. Und dann gab es aber doch jemanden, der gefunden wurde im Himmel, Jesus, das Lamm Gottes. Die einzige Person, die würdig war, dieses Buch zu öffnen. Und man kann es sich ja schon fast selber sagen, wenn es um ein Buch mit 7 Siegeln geht, dann muss das was ganz Besonderes sein. Und ich verstehe diesen Ausdruck, Buch mit 7 Siegeln und eben dem, was dann daraus zu lesen ist, einen ganz klaren Hinweis darauf, dass wir hier in Gottes absoluten Willen eingeführt werden. Wir erfahren normalerweise nicht viel von Gottes absolutem Willen. Er ist ja dadurch gekennzeichnet, dass er im Grunde in Gottes Herzen bleibt, außer wir werden durch einen Propheten informiert, der uns sagt, was Gott in Zukunft zu tun beabsichtigt, oder wir lesen es in der Bibel. Sonst haben wir keine Möglichkeit zu erfahren, was Gott in Zukunft tun wird. Gottes moralischen Willen, den kann praktisch jeder nachlesen in der Bibel, der ist vollkommen offenbar und nachvollziehbar. Aber diesen absoluten Willen Gottes, das ist ein Geheimnis. Und so wie ich das verstehe, geht es hier um diesen absoluten Plan Gottes, den er mit der Menschheit hat. Etwas ganz Geheimes eigentlich. Und dieses Geheimnis wird jetzt Johannes offenbart, indem alle diese 7 Siegel nacheinander geöffnet werden. Und mein Text beginnt jetzt hier in Kapitel 6, und zwar von 1 bis 8, wo es um die 4 sogenannten apokalyptischen Reiter geht. Ich lese diesen Text einmal vor. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und sieh ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd heraus, das war feuerrot, und der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh, und ich sah, und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Offenbarung schon von sehr vielen Menschen, ich sage jetzt mal, versucht wurde auszulegen. Und dass auch schon sehr viele Missinterpretationen geschehen sind. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt mit mir sozusagen und mit dieser Andacht alles klar wird. Dazu ist das viel zu umfangreich und dazu kann man die Bilder, die dort benutzt werden, gibt es zu viele Möglichkeiten, sie aufzulösen. Ich habe mich aber mal bemüht und einfach den Zusammenhang, in dem wir jetzt ja auch stehen, warum wir nicht mehr normale Gottesdienste feiern, versucht in irgendeiner Form in der Bibel wiederzufinden. Und das fand ich hier in diesem Text. Jeder dieser Reiter hat natürlich eine Bedeutung. Fangen wir mal mit dem weißen Reiter an. Also der sitzt auf einem weißen Pferd und er hat einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Viele Ausleger haben jetzt gesagt, ja, man muss die Bibel ja immer im Zusammenhang lesen und die Bibel legt sich durch die Bibel aus. Und wenn man dann weiter schaut in der Offenbarung in Kapitel 19, ab Vers 11, da ist nochmal von einem weißen Reiter die Rede. Da heißt es, 19, Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und dann kommt die Auflösung in Vers 16, und er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Also hier wird der Reiter auf dem weißen Pferd wird aufgelöst, wird ganz deutlich gesagt, das ist Jesus. Und jetzt hat man wahrscheinlich aber nicht so oder es sich auch ein bisschen einfach gemacht und gesagt, nun, dieser erste apokalyptische Reiter, der ist ja auch auf einem weißen Pferd, das muss also auch Jesus sein. Und dann wird das so in diese Richtung interpretiert, Jesus wird in einem gewaltigen Siegeszug über die Erde kommen und das Evangelium verkünden und es werden viele Menschen zum Glauben kommen. Wenn man aber schaut, wie dann die anderen drei Reiter aufgestellt sind, dann muss man leider sagen, dass es ziemlich deutlich und klar gemacht wird, dass das eigentlich Dämonen sind, beziehungsweise dämonische Mächte. Und es fällt mir sehr schwer, Jesus in einer Reihe mit dämonischen Mächten zu sehen. Das heißt, ich bin hier einen anderen Weg gegangen. Und zwar gibt es ja auch diesen Trick des Teufels, sich als Engel des Lichts zu verstellen. Wir wissen, dass der Satan kann sich verkleiden und dann sieht er so aus wie Christus und er ist dann ein Engel des Lichts und verführt Menschen. Und ich sehe diesen weißen Reiter als eine dämonische Macht, die leider dazu in der Lage ist, viele, viele Menschen zu verführen. Und wenn man sich mal die Erde anguckt, seit Menschengedenken, gibt es andere Religionen, andere Philosophien, die alle dagegen stehen, gegen das, was Gott gesagt hat. Sie haben einen einzigartigen Siegeszug angetreten über diese Erde, seit es Menschen gibt. Im Grunde kann man das, wenn man so will, ganz zurück an den Anfang zurückverfolgen, wo Adam und Eva vom Teufel verführt wurden. Da beginnt im Grunde schon diese Geschichte. Das heißt, ich sehe diese vier apokalyptischen Reiter, sehe ich nicht als chronologisch aufeinanderfolgend, sondern als gleichzeitig agierend, und zwar vom Anbeginn der Menschheit. Jetzt kommt das nächste Pferd. Es ist ein rotes Pferd. Das zweite Pferd ist ein bisschen verschieden. Das heißt, es ihm wurde gegeben, also es wird diesen Dämonen wird immer eine gewisse Macht zugestanden, die zwar begrenzt ist, aber die sie eben doch haben und natürlich dann auch nutzen, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und wenn ich so die Geschichte der Menschheit sehe, beschreibt sie zumindest die Bibel von Anfang an als eine Geschichte von Gewalt und Kriegen. Und das zieht sich bis heute hin. Von dem Guten im Menschen, von der guten Natur, an die einige immer noch glauben, hat sich im Grunde bis heute nichts durchgesetzt. Der dritte Reiter war ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Mit dem ganzen Katastrophalen, was in unserer Welt passiert, sprich Kriege, Katastrophen, ist immer auch Teuerung verbunden. Es geht immer dann auch ums Geld und um Menschen, die das ausnutzen. Und hier wird im Grunde immerhin aber doch gesagt, dass es da auch Grenzen gibt. Das heißt, Öl und Wein sollen nicht angetastet werden, das andere schon. Also mir kommt das immer wieder so vor, als wenn Jesus hier auch den dämonischen Mächten immer wieder Grenzen setzt. Zeitliche, räumliche Grenzen, wo sie einfach mal zuschlagen dürfen, aber dann ist auch erstmal wieder Ruhe. Oder wo sie eine Inflation in Gang bringen dürfen durch Kriege, und Kriege waren immer begleitet auch von Inflation, wo sie dann eingepfercht werden in ein Raster, das Gott beschreibt, was ihnen zusteht. Und darüber hinaus dürfen sie nicht gehen. Also das ist das, was ich so als Trost immer wieder lese. Auch jedes Siegel, das geöffnet wird, wird immer vom Lamm geöffnet. Da ist also nicht irgendein wild gewordener Dämon, der jetzt auf die Menschheit losgelassen wird, sondern da wird sehr schön fein säuberlich von Gott her bestimmt, von Jesus her bestimmt, wann was passiert bzw. passieren darf. Und jetzt bin ich schon beim vierten Reiter. Ein fahles Pferd. Also etwas, das schon so richtig leichenblass aussieht und dessen Name ist Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach, und es wurde ihnen, also all den Toten, wurde Vollmacht gegeben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. diesen negativen Mächten wird Vollmacht gegeben. Das heißt, sie dürfen für eine bestimmte Zeit einen bestimmten Schaden anrichten. Und sie dürfen töten mit dem Schwert, mit Hunger, mit Pest und durch wilde Tiere. Das wird ihnen zugeschrieben. Vielleicht ist das die Antwort darauf, warum wir Menschen auf dieser Welt Leid erleben müssen. Weil Gott es zu gewissen Zeiten den dämonischen Mächten zugesteht, zuzuschlagen. Aber begrenzt. Und die große Frage ist natürlich auch immer dann, warum? Wie kann das sein, dass ein liebender Gott solche Dinge zulässt? Die Antwort ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Denken wir mal an Hiob. Hiob war ein vorbildlicher Gläubiger seiner Zeit. Gott hatte keinen Tadel an ihm. Also alles 100%. Und trotzdem musste dieser vorbildliche, in heutigen Worten, Christ, musste durch unglaubliche Qualen gehen. Alles schön gestückelt. Ne? Erst durfte der Teufel ihm seine Familie nehmen. Dann durfte er ihm auch noch die Gesundheit nehmen. Den Besitz durfte er ihm nehmen, aber sein Leben durfte er nicht antasten. Also Gott setzte immer wieder Grenzen. Und der Punkt ist der, dass es eben Menschen gibt, die durch Leid, durch Kummer und Ähnliches zur Buße geführt werden. Einigen ist es nicht so, aber ein Großteil der Menschen, wenn sie in eine Krise kommen, wenn man ihnen also ihre Götter wegnimmt, fangen plötzlich an, darüber nachzudenken, was ihrem Leben wirklich Sinn gibt. Und dann machen sie sich auf die Suche nach Gott, nach Sinn. Man kann das ganz gut, andere natürlich nicht, und man kann das ganz gut an dem Beispiel von Jesus, als er am Kreuz hängt, und diesen beiden Schächern, kann man das ganz gut deutlich machen. Den einen hat dieses Leid am Kreuz weich gemacht. Zunächst lästerte er auch, aber dann kehrte er um und merkte, hoppla, dieser Jesus, der hängt da ja völlig, der hängt ja da, obwohl er völlig unschuldig ist, aber wir sind die Schuldigen, wir hängen hier zurecht. Und den einen macht Leid weich und er fängt an, umzukehren, nachzudenken und sich auf den Weg zu machen. Und den anderen hat es noch härter gemacht, auf seinem falschen Weg zu beharren. Und er hat auch noch über Jesus weiter gespottet. Die einen Menschen, die werden immer sagen, warum kann Gott das zulassen? Und die anderen werden sich fragen, ja, was hält mich wirklich? Was trägt mich durch diese Zeit? Und sie werden sich auf den Weg machen und sie fangen an zu beten. Und wir haben mehrere Beispiele davon, dass Menschen, die im Krieg, im Graben lagen, im Schützengraben, und gebetet haben, Herr, wenn du mich hier rausholst, dann will ich dir den Rest meines Lebens nachfolgen. Also anstatt zu denken, meine Güte, stimmt ja, wir leben ja alle in Sünde. Wir haben das verdient. Und es ist gerecht, wenn solche Gerichte über die ganze Welt gebracht werden, werden sie immer wieder fragen, wie kann ein guter, liebender Gott so viel Leid zulassen? Und sie werden sich noch in ihrem Unglauben verhärten. Was bedeutet das alles nun für uns? Zunächst mal immer wieder, fast durchgehend durch die ganze Bibel kann man sagen, Gott ist souverän selbst über das Wirken des Teufels. Es entgleitet ihm nicht irgendwie aus den Händen. Das nächste ist, Jesus öffnet die Siegel. Er hat alle Macht. Er bestimmt den Zeitplan. Und er verfolgt trotz allem eine erlösende Absicht. Interessant ist, dass der Josef aus dem Alten Testament, der sagte so am Ende seines Lebens zu seinen Brüdern mal: Ihr gedachtet, mir Böses zu tun, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Und um das Ganze noch so ein bisschen auf uns heute zu beziehen: Wenn irgendwer loslegt und losschlägt, zum Beispiel die IS, dann hat Gott nicht die Kontrolle verloren. Sondern einer der apokalyptischen Reiter hat wieder mal zugeschlagen. Und wir sollten uns nicht wundern, wenn einige sich dann verhärten und andere ihren Glauben in Frage stellen. Viele Moslems sind ins Fragen gekommen, was das für Menschen sein sollen, und sie sind in eine tiefe Krise gestürzt. Und Gott wirkt unter den Moslems heute so mächtig, dass ich nur staunen kann. Ich kann nur dieses Buch nochmal empfehlen, Träume und Visionen von Open Doors. Es ist fantastisch, was da geschieht. Und natürlich, ganz wichtig, wir müssen die Geister prüfen. Ja, ich mache es mal deutlich an diesem weißen Pferd. Wir dürfen uns nicht zu schnell etwas verkaufen lassen, was gar nicht wahr ist. Wir müssen nicht zu schnell etwas glauben. Und gerade diese Zeiten jetzt, wo alles mehr oder weniger von Corona redet, müssen wir nicht in das gleiche Horn stoßen und müssen prüfen, wie viele Fake News sind schon wieder unterwegs. Weil so eine Zeit der Krise immer ist, auch eine Zeit ist für Menschen, wo sie nicht mit umgehen können. Wo sie in Panik geraten, weil sie eben keinen Gott haben, an den sie glauben, der alles im Griff hat. Und vielleicht das Letzte, was wir auch immer wieder akzeptieren müssen: Auch Gläubige leiden unter den gleichen Katastrophen wie Nichtchristen. Christen leiden auch unter Verfolgung. Und doch, das kommt jetzt dann in dem fünften Siegel, und doch haben sie eine ganz andere Hoffnung. Und es ist sogar so, dass durch die Schwachheit, in der sie leben, durch das dahingeschlachtet werden, dass dadurch der Sieg Gottes noch größer wird. Und letztendlich wird auch durch diese für uns ja, na, ich sag mal, immer schwer zumutbare, schwer verdaubaren Texte, wird immer wieder deutlich: Der Glaube muss sich an Jesus, der Glaube muss sich bewähren. Der Glaube soll an diesen Katastrophen wachsen. Und wir dürfen mit Zuversicht schauen auf Jesus, der uns in dieser Zeit begleitet und uns zeigen möchte, wie man unbeschadet dahin durchgeht. Und eins seiner großen Werkzeuge ist die Gemeinde. Und du bist nicht allein, ich bin nicht allein. Wir haben gläubige Menschen, die uns zur Seite stehen, die jetzt gerade in dieser Zeit für uns beten. Und wir sind dabei, jetzt auch eine Art von Telefondienst zu entwickeln, wo wir miteinander gemeinsam durch diese Zeit gehen wollen. Wir wollen uns nicht unterkriegen lassen, von einem Virus, sondern wir wollen Hoffnung verbreiten. Hoffnung, dass Jesus das schon lange gewusst hat, dass so etwas ausbricht und uns jetzt an dieser Zeit reifen lassen möchte. Amen. Ich möchte noch schließen mit einem Segenswort, eben natürlich auch aus der Offenbarung. In Kapitel 5, Vers 13 steht so ein wunderbarer Vers über unseren Herrn. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.